1, 2, 1, oh, besser. Ja, wer war Jesus? Dachten wir, ist eine ganz angemessene Frage zur Eröffnung der Ausstellung. Und jetzt beim Singen dachte ich, im Grunde ist jetzt schon alles gesungen, alles gesagt, alles klar. Und ich könnte mir vorstellen, dass einige sagen, nun macht es der Pastor noch ein bisschen klarer. So in erstens, zweitens, drittens oder in einem Satz sollte ja ein leichtes sein, für einen Pastor das zu beantworten. Denkt ja nicht zum ersten Mal darüber nach. Es wird heute in eine etwas andere Richtung gehen. Der eine oder andere war vielleicht vor 6 Wochen schon mal hier. Da gab es auch eine ganze Predigt zu dem Thema, ungefähr genau die gleiche Überschrift. Wer war Jesus? Und da habe ich viel gesagt, kann man noch nachhören im Internet. Und nach vielen Worten, Beispielen, Gleichnissen, Überlegungen mündete alles letztlich in der Antwort, alles ist ein großes Geheimnis. Wer war Jesus wirklich? Diese Frage ist zu groß, zu heilig, zu tief, als dass man sie banal in einem Satz oder auch nur in einer Predigt endgültig beantworten könnte. Und ich bin verblüffenderweise in diesen 6 Wochen kein bisschen weitergekommen, jedenfalls nicht an dieser Stelle. Und das muss ich jetzt gleich mal zu Beginn vorwegschicken, der Ehrlichkeit halber. Und wer jetzt hierher gekommen ist mit dem Wunsch nach einer klaren Antwort, jetzt sagt es mir mal endlich jemand. Ich sage das öfter mal, ihr müsst ganz, ganz tapfer sein an dieser Stelle. Ich mache das nicht wie so ein mittelguter Pädagoge in der Grundschule. Wer war Jesus? Antwort, ja, Gottes Sohn, das gehört dahin. Und Messias gehört da auch hin. Und Gott und Mensch gehört auch dahin. Und was wir eben gesungen haben, gehört alles dahin. Aber das sind immer Worte. Das sind Begriffe. Und das sind Versuche, das Geheimnis fassbar zu machen. Denn das bleibt dabei, das Geheimnis ist größer, als unsere Worte es zum Ausdruck bringen können. Aber wenn ihr eine Formel wollt, sage ich gern Gottes Sohn. Und ich könnte noch ganz vieles anderes sagen. Und vielleicht hören einige das jetzt als eine schlechte Nachricht. Ja, wie muss man ihm das aus der Nase ziehen? Muss ich das von der Seite reinrufen, wie es richtig ist? Weiß nicht mehr der Pastor, wie es geht? Dann ist es schlecht um die Kirche bestellt. Nee. Weit gefehlt. Wenn du von etwas richtig fasziniert bist, wenn du von einer Sache hingerissen bist, verzückt bist, dann wird es selten das Banale sein, das vollkommen Verständliche, sondern Geheimnisse faszinieren. Das Unerklärliche, das Große, da steckt das Faszinierende drin. Was fasziniert dich? Kannst du dir mal einen Moment überlegen, was versetzt dich in tiefe innere Erregung? Ja? Wo wird es dir nie langweilig, dass du immer in Gedanken da dranbleiben musst? Kannst du ja im Moment mal da so dran denken, was dir da so einfällt? Gottesdienst. Oh, super, das ist wunderbar. Hat jemand einen kleinen Preis für die Dame? So, wenn ihr aber sowas habt, vielleicht ist es auch was Säkulares, was ganz Banales, was euch jetzt eben in diesem kleinen Moment eingefallen ist. Dann die zweite Frage dazu. Und jetzt erklär mal eben deine Faszination. Jetzt erläutere doch mal eben, warum bist du davon so hingerissen? Was genau fasziniert dich denn am Faszinierenden? Und vermutlich ist diese zweite Frage nicht so klar zu beantworten wie die erste. Und da gibt es meiner Meinung nach einen Zusammenhang. Das Banale fasziniert nicht, sondern das Geheimnisvolle. Dass 1 und 1 gleich 2 ist, hat mich noch niemals fasziniert. Da habe ich für Mathe auch nichts über. Aber dass mehrere Buchstaben ein Wort ergeben oder einen Satz ergeben, das weiß ich, habe ich in der Schule gelernt. Aber fasziniert hat mich das noch nie. Aber manchmal ist da ein Wort, ein Satz oder eine Erfahrung, eine Begegnung. Und ich bin hellwach und hingerissen und voller Fragen und will reden. Und ich glaube, viele kennen das. Da ergreift mich was. Ich halte unser neugeborenes Kind im Arm. Eine ganz faszinierende Schlüsselerfahrung für mich. Und einige kennen das schon, hört weg. Ich muss das öfter mal sagen, weil das eben eine Schlüsselerfahrung ist. Die hat man ja nicht so viele. Und ich weiß, wie das entstanden ist. Natürlich. Und ich weiß vorher, mein Blut wird ein bisschen in dessen Adern fließen. Und ich weiß, möglicherweise werde ich da eine Ähnlichkeit erkennen. Und ich ahne, gegebenenfalls werden diese 4 Kilo Fleisch irgendwie eine Nähe entwickeln zu mir oder umgekehrt. Ich weiß das vorher irgendwie. Aber ich kann es doch nicht begreifen. Das Kind ist mir aber auch fremd. Ich denke, wer oder was ist das? Und ich bin fasziniert, hellwach und beglückt und ein bisschen verwirrt. Denk mal an einen Menschen, den du mehr als alles liebst. Warum ist das so? Schon mal überlegt? Vermutlich fallen dir Argumente ein, weil er ist so schön, sie kocht so gut oder er kocht so gut oder das Lachen, das Niesen. Elisabeth kann so süß niesen. Aber wenn wir etwas oder jemanden wirklich lieben, dann werden wir auch die Erfahrung der Fremdheit kennen. Du merkst, da ist auch jemand überraschend, wirft Fragen auf. Und er oder sie entzieht sich deinem Zugriff und lässt sich nicht wirklich entschlüsseln. So ist das mit Geheimnissen, die uns faszinieren. Menschen, wo du den Eindruck hast, bevor die den Mund aufmachen, weiß ich schon, was die sagen, die faszinieren dich nicht. Die wirst du wahrscheinlich auch nicht lieben. Und wir bleiben ein bisschen auf dieser Spur und nähern uns dem Geheimnis Jesus von Nazareth. Und wir haben ja eben schon so wahnsinnig viel Tiefgang von euch. Das kann man ja kaum noch steigern. Wir können ein bisschen noch staunen darüber, was wir alles nicht wissen. Und nicht nur jetzt hier, weil unser Wissen begrenzt ist, sondern kein Mensch weiß das. Zum Beispiel 95% aus dem Leben von Jesus von Nazareth weiß niemand was drüber. Eigentlich nur die letzten 2,5 Jahre. Ein ganz paar Infos kann man fast vernachlässigen über seine Geburt. Aber Kindheit, Jugend, Berufsjahre, alles Fehlanzeige. Welche Hobbys hatte Jesus denn eigentlich? Steine sammeln, hat Elisabeth gesagt. Ja, vielleicht. Außer Menschenfischen, das wissen wir ziemlich genau. Bei wem ist er denn zur Schule gegangen? Würde mich echt mal interessieren. Bei Paulus wissen wir das interessanterweise, bei Jesus nicht. Zur Lehre, er war ja Bauhandwerker. Ja, wo hat er denn gelernt? Mich würde auch mal interessieren, war er ein guter Bauhandwerker oder war er immer so ein Träumer? Würde mich echt mal interessieren. Hat er leben können von seiner Händearbeit so richtig? Hat er Leute ausgebildet vielleicht? Hatte der 2 linke Hände und hat deshalb aufgehört? Wissen wir nicht. Ganz vieles wissen wir nicht. Wäre interessant. Stattdessen, ungefähr Mitte 30, muss etwas passiert sein. Es katapultiert Jesus an die Öffentlichkeit des Landes. Er wird zum Phänomen. Menschen liegen ihm zu Füßen, huldigen ihn, bezeugen, er hat ihr Leben verändert. Und dann ist es auch schon wieder bald vorbei. Nach 2,5 Jahren richten ihn die Römer hin. Und nicht irgendwie einfach einen Kopf kürzer, sondern mit der schrecklichsten aller damals bekannten Todesarten, der Kreuzigung. Und das ist uns nun auch in außerbiblischen Quellen bezeugt, das ist ein historischer Fakt. Die Römer haben Jesus den Prozess gemacht. Aller Wahrscheinlichkeit nach, um möglichen Unruhen zuvorzukommen. Und nur um so ein Bild mal zu bekommen, wie seltsam das ist und in der Begrifflichkeit von eben wie geheimnisvoll, ein paar Hinweise oder Vergleiche dazu. Buddha, Mohammed, Mose starben alle eines natürlichen Todes, im hohen Alter, im Kreise ihrer Lieben. Und so ist das doch mit den Gesegneten Gottes. Von Mose heißt es, er wurde 120 Jahre alt. Ja, das ist was. Eigenartig, die Römer fanden die Verehrung eines Hingerichteten einfach nur lächerlich. Man betet das Gute, das Wahre und Schöne an. Die Kaiser oder die unsterblichen Götter, aber einen blutig Gekreuzigten. Oder auch dieses Faktum. Jesus kommt nicht aus der Oberschicht, ist ein Handwerker. Ein Unterschied zu allen anderen mir bekannten Religionsstiftern. Ich bin jetzt kein Fachmann, aber von denen, was man so lesen kann, ist das überall anders. Und ich weiß nicht, wer schon mal darüber nachgedacht hat, von Jesus ist uns kein einziger schriftlicher Satz überliefert. Buddha, Mose, Mohammed, eine Fülle von Texten, Diktaten, wenigstens Diktate, finden wir bei Jesus nicht. Der konnte ganz sicher lesen und schreiben, aber nicht mal der Versuch, Und diesen Brief schrieb Jesus an den Täufer Johannes oder seine Mama, weil die hat sich so viel Sorgen gemacht. Warum nicht? Oder wenigstens seine schönsten Gleichnisse mal rausbringen. Hätte Jesus doch aufschreiben können, hätte man das vorlesen können. Schrift, Wort Gottes, spielt eine Riesenrolle zur Zeit Jesu. Schon merkwürdig. Hat nichts aufgeschrieben. Dabei hätte das einen enormen Wert gehabt. Kurze Zeit später, das hätte man nicht weggeworfen. Woher kommt das? Ich sage euch, das ist ein Geheimnis. Nur seine Wirkung wird uns beschrieben von Zeugen, die ergriffen waren. Und die haben dann später das aufgeschrieben, weil es drohte, dann dieses Wissen verloren zu gehen. Und dann hat man es aufgeschrieben. Und dann gleich aus vier verschiedenen Perspektiven, mit Übereinstimmung, mit Unterschieden, Zeugnisberichte. Kein Jesus-Evangelium. Ja, was hätte uns das für Diskussionen erspart? Endlich Klarheit, das hat er gesagt, so ist es. Nein, nur durch den Spiegel von Zeugen bekommen wir mit von diesem Geheimnis Jesus von Nazareth. Und diese Zeugen haben gesagt, das ist das Geschenk Gottes für diese Welt. Das ist Gott selbst, wie er in diesem einen zu Wort gekommen ist. Und nicht mal der Tod konnte ihn aufhalten. Er war so eins mit Gott, dass er den Tod überwand. Erklärt's mir, ein tiefes Geheimnis. Über keinen Menschen wurden mehr Lieder geschrieben, jemals. Über keinen Menschen mehr Gedichte, Texte zu seiner Verehrung. Für niemanden mehr wurden mehr Gebäude errichtet, um ihm zu huldigen. Schon spannend, mal nachzudenken, was ist da eigentlich los? Wie lässt sich dieses Phänomen Jesus von Nazareth eigentlich erklären? Da liegt schon eine ganz besondere Kraft. Und wir haben uns gedacht in der Vorbereitung, wir sollten das mal ernst nehmen, dass Jesus nicht mit einem Wort zu erfassen ist oder einer Formel, sondern dass offenbar er uns erfasst. Dass diese Leute mitgerissen wurden, damals vor 2000 Jahren und bis heute. Und wir haben einige gebeten, dass sie mal persönlich kurz und knapp einen Blick auf Jesus werfen. Wer ist er aus ihrer ganz persönlichen, eigenen Perspektive? Bitte.
Jesus ist für mich Freund und Begleiter. Mit ihm teile ich meine Freude, meine Sorgen und auch meine Ängste. Und das gibt mir Kraft für meinen Alltag.
Jesus fordert mich heraus, mutig zu leben und andere Menschen zu lieben. Und wenn mir das nicht gelingt, dann darf ich seine Gnade annehmen und er fängt mich immer mit offenen Armen.
Jesus ist für mich ein Entängstiger. Fürchtet euch nicht, das ist die Botschaft und das hat er in seinen Taten verkündigt. Nicht Angst und Unterdrückung, sondern Liebe und Freiheit.
Jesus ist für mich ein ständiger Begleiter. Er ist auch da, wenn ich nicht dran bin und Glaubenszweifel mich plagen.
Für mich ist Jesus ein Menschen- und Lebensversteher. Er schwebt nicht über den Dingen, sondern er versteht mich in jeder Situation, die ich erlebe.
Jesus ist für mich wie eine Brille. Wenn ich durch sie hindurchschaue, wird mein Blick für andere Menschen weicher, liebevoller.
Für mich ist Jesus ein Liebender. Er liebt mich mit allen Ecken und Kanten. Vor ihm muss ich mich nicht verbiegen. Und ich muss auch keine tollen Leistungen vollbringen.
Jesus ist ein Heimatgeber für mich. Ich fühle mich geborgen und zu Hause im Glauben an ihn.
Jesus ist für mich Kompass, Wind und Ankerplatz. Bei ihm richte ich mich aus. Er bestimmt und korrigiert meine Lebensdynamik. Und bei ihm darf ich innehalten.
Ja, danke für diese Spots und dass ihr das so knapp auf den Punkt gebracht habt. Ich möchte das Ganze jetzt mit einer kurzen Geschichte aus der Bibel bündeln, denn die Bibel erzählt uns Geschichten, immer und immer wieder. Und so wollen diese Erzählungen auch uns einen Zugang eröffnen, was ahnen lassen und uns mit hineinziehen. So auch in dieser Geschichte von einer Frau, deren Namen wir gar nicht kennen. Was wir wissen, sie hat ein Frauenleiden, eine Krankheit, über die man in der Öffentlichkeit nicht redet und schon gar nicht mit Männern. Und sie hat bereits alles versucht, Ärzte aufgesucht, vollmächtige, wissende Menschen aller Art. Sie hat viel Geld dafür bezahlt. Was für Blutsauger, diese Frau auszusaugen, ohne ihr zu helfen. Jetzt ist sie nicht nur krank, jetzt ist sie auch noch bettelarm. Und warum, kann man jetzt an dieser Stelle schon mal fragen, warum erzählen uns die biblischen Geschichten, die Evangelien, immer und immer wieder von Armen, die Jesus begegnen? Ja, da sind auch ein paar Wohlhabende dabei und gut Begüterte, aber immer wieder Arme, bettelarm. Und die Reichen stehen oft dabei und die werden ein bisschen neidisch und gucken so. Und Jesus sagt es auch, ganz parteiisch und undiplomatisch, glücklich können sich die Armen schätzen. Und wehe euch Reichen. Und Matthäus macht daraus, glücklich ihr geistlich Armen, ihr, die ihr in der inneren Haltung kommt, ich habe nichts zu bieten, ich kann es nicht selbst, ich brauche deine Hilfe. Gut, wenn es euch so geht, freut euch, Gott ist euch nah. Offenbar liegt da ein erster Schlüssel. Wer war Jesus? Ein Freund der Armen, ein Helfer der Armen, derer, die in dem Bewusstsein kommen, ich habe es nötig, ich weiß, ich bin angewiesen auf Gottes heilsame, gnädige Zuwendung. Die Gesunden brauchen keinen Arzt, sagt Jesus. Die Reichen brauchen keinen Almosen, die neunmal Klugen brauchen keine Antworten von mir und die Selbstgerechten brauchen keine Vergebung. Unsere Frau weiß sich keinen Rat mehr und so streckt sie sich buchstäblich aus nach Jesus. Sie ist innerlich leer, am Ende kraft- und mittellos. Und aber sie resigniert nicht einfach, sondern sie streckt die Hand aus, sie greift nach Jesus. Sie will ihn erfassen, denn sie verspricht sich was davon. Und jetzt stehen viele Leute um Jesus rum. Er ist in dieser Phase ein gefragter Mann, ein Star in Israel. Jeder will seine Aufmerksamkeit, keiner will was verpassen. Und sie drängelt sich mutig in die Masse und sie greift nach seinem Gewand. Und sie meint, wenn ich nur einen Zipfel von ihm erfasse, ihn direkt fragen, traue ich mich nicht. Ist vielleicht auch gar nicht nötig. Es genügt, wenn ich ihn berühre. Und tatsächlich, es wirkt. Sie wird gesund, heißt es. Und Jesus steht dann da, bleibt stehen, sieht sich um, hat gemerkt, da war was. Also offenbar ist das nicht so, dass Jesus so eine Art Brunnen wäre, dem es egal ist, wer von ihm trinkt. Hauptsache, das Wasser wird getrunken und hilft irgendwem. Nein, bei Jesus geht es nicht nur darum, einer holt sich was, was er braucht und das war's dann, sondern die Geschichte soll weitergehen. Die soll mit einem Wunder nicht enden. Jesus will uns ins Gesicht sehen. Das ist Teil unserer Würde. Und so fragt Jesus, wer hat mich da gerade berührt? Petrus ist ihm ein bisschen näher als all die anderen Jünger und er darf ihm auch mal was sagen durch Jesus. Es haben dich eine Menge Leute berührt, weil hier sind viele Leute um dich rum. Da wird schon mal gestoßen und geschubst und lass uns mal ein bisschen weitergehen. Da geht's lang. Aber so meint Jesus das nicht. Er lässt den Blick schweifen und sagt, ich habe gespürt, hier ging eine Kraft von mir aus. Wer hat diese Kraft empfangen? Und unsere Frau weiß, jetzt muss sie Farbe bekennen. Und sie sagt, was mit ihr ist und was mit ihr war und was passiert ist. Und dann sagt Jesus ihr vor aller Ohren Folgendes. Meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Gehe hin in Frieden. Dein Glaube hat dich gesund gemacht. Gehe hin in Frieden. Wer war Jesus? Wer eben genau aufgepasst hat bei diesen Wortbeiträgen, die haben sich an diese Frage gar nicht richtig gehalten. Die haben die verändert. Nicht, wer war Jesus, sondern wer ist Jesus? Wer ist Jesus für mich? Und ich habe den Eindruck, das ist die entscheidende Wende. Jesus hat nicht nur, wenn wir die Bibel lesen, damals irgendwann eines schönen Tages, letztes Mal hatten wir einen Blinden, heute haben wir halt eine Frau, die eine Krankheit hatte, irgendwie damals mal gesagt, werde gesund, sondern er sagt, Dein Glaube macht dich heil. Geh hin und Frieden. Und das gilt auch uns heute. Und das ist das Spannende. Dafür übrigens, ich nehme das mal so vorweg, dafür diese ganze komische Ausstellung. Weil das nicht nur eine Sache ist von damals, sondern das will uns mit hineinziehen. Das ist Sinn dieser Ausstellung. Ich weiß nicht, habt ihr vorne die Bilder wahrgenommen? Vlad, wir werden dich nachher noch ehren für deine Bilder, weil es muss einfach sein. Wenn ihr da ein bisschen länger vorsteht, dann habt ihr vielleicht den Eindruck, ah, das sind so Leute von damals, aber wir haben da 6 Prominente eingebaut. Und das sind Menschen von heute. Und das soll diese Botschaft vermitteln, du kannst auch Teil dieser alten Geschichte werden. Es kann dich mit hineinziehen in diese 2000 Jahre alte Story. Es wird zu deiner Geschichte. Und das ist das eigentliche Geheimnis von Jesus. Darum geht's. Gleichzeitig werden mit Jesus, selber angeschlossen werden an diese göttliche Quelle. Das geht. Das geht bis heute. Ich wurde beauftragt, der Gemeinde einen Gruß auszurichten von Ralf. Ralf ist auch hier. Ralf hatte uns gefragt vor 4 Wochen, ob wir beten können als Gemeinde für seine Tochter Ayla, die in eine große gesundheitliche Krise gekommen ist und die 4 Wochen auf der Intensivstation des Pios verbracht hat. Ayla ist 21 Jahre alt. Es war eine einfache Verletzung, ein überforderter Arzt offenbar mit einer falschen Diagnose und plötzlich hing ihr Leben am seidenen Faden. Sie hatte in der Lunge solche Entzündungswerte, dass die Ärzte nicht wussten, ob es überhaupt noch eine Chance gibt. Wir haben das hier bekannt gegeben und viele, weiß ich, haben mitgebetet. Wir haben uns ausgestreckt nach Jesus und man weiß ja nie, wie genau das ausgeht. Aber wir haben das so erlebt und Ralf bittet, dass wir das heute so sagen und bezeugen, es ist ein Wunder passiert. Es gab Gott sei Dank die Möglichkeit des künstlichen Komas und von Medikamenten. Es gab Gott sei Dank weitere Operationen. Und es gab Gott sei Dank von Woche zu Woche Besserung. Man kann mit Ayla reden, sie atmet selbstständig und sie wird wieder voll gesund werden. Und alle, die sich beteiligt haben, ich soll euch allen einen herzlichen Dank ausrichten von Ralf und seiner Familie. Ich soll das heute so weitergeben. Und jetzt kann ich die Abers geradezu hören. Was ist jetzt aber bitte mit den Hinterbliebenen von Hanau? Was ist mit den Kranken, die ich kenne, und den Sterbenden hier und dort? Wo ist Jesus da? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht erklären. Aber ich weiß, ich habe mich ausgestreckt nach Jesus und ich habe versucht, ihn zu greifen. Und ich hatte den Eindruck, und vor allem der Vater Ralf hatte diesen Eindruck, ich habe was zu fassen bekommen. Mein Griff ging nicht ins Leere. Ich kann es nicht begreifen, aber ich bin ergriffen. Er hat sich nicht unbezeugt gelassen. Und liebe Gemeinde, diese Erfahrung steht uns zu, nach Jesus greifen. Mit unseren Fragen, mit unseren Anliegen, mit unserem Zweifeln, mit unserer Schuld. Und auch ganz persönlich dann selbst diesen Zuspruch hören. Mein Sohn, meine Tochter, das ist heilsamer Glauben. Geh hin in Frieden. Amen.